schöne Lieder zu einer schönen Zeit. Advent. Wenn ich an Advent denke, dann wird mir immer ein bisschen mulmig, weil ich mir denke, ich muss dann spezielle Dinge tun, die ich gar nicht so gern tue, nämlich nett und lieb und freundlich sein, weil man das in der Adventzeit so macht. Und dann wurde ich gefragt, ja, ich soll über Mission heute, am Missionssonntag soll ich ja was sagen, weil ich bei verschiedenen Missionseinsätzen dabei war. Und Mission begeistert mich. Und da muss ich mich dann interessanterweise gar nicht mehr überwinden, begeistert zu sein. Und wie passt jetzt Advent mit Mission zusammen? Ich werde versuchen, euch mit ein paar Bildern hineinzunehmen in Advent, in Weihnachten. Für mich bedeutet Mission eine Grenzüberschreitung. Was meine ich damit? Stellt euch vor, macht ruhig mal die Augen zu, stellt euch vor, die perfekte Welt. Da ist jemand, der lebt, wohnt, ist zusammen mit Gegenüber, die liebevoll sind, die kreativ sind, die zugänglich sind, wo es kein Schimpfen, kein Schreien, kein Hassen, kein Betrügen, keine Unwahrheit gibt. Ein Leben in perfekter Schönheit, in Unendlichkeit, in Vollkommenheit. Es ist wunderbar. Würdet ihr so einen Platz aufgeben? Würdet ihr sagen, na, das verlasse ich? Was würde euch, wenn ihr in so einem Raum der Perfektion, der Liebe, der Geborgenheit, der Wahrheit, der Vollkommenheit leben würdet? Was würde euch dazu bringen, diesen Platz zu verlassen? Jemand hat das gemacht. Jemand hat das gemacht. Und ich lese euch vor aus dem Philipperbrief.
Da heißt es, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Er war wie ein Mensch gefunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Kreuz, ja, bis zum Tod am Kreuz.
Hat das jetzt etwas mit Weihnachten zu tun? Hat das was mit Advent zu tun? Ich denke, das hat viel mit Weihnachten und Advent zu tun. Da ist er, der alles hat. Da ist er, der in der Vollkommenheit lebt. Und er sagt, weil der Vater es will und er selber auch. Schau, wir haben Gemeinschaft, perfekte Gemeinschaft miteinander. Wir wissen, was Liebe ist, weil wir selbst die Liebe sind. Und das sind unsere Geschöpfe. Sie zerstören einander. Sie wissen gar nicht, wo oben und unten ist. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir möchten, dass sie erkennen, dass sie geliebt sind. Wir möchten, dass sie zu uns kommen, dass sie wissen, wie der Weg zu uns ist. Das ist der Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Das war es ihm wert, all die Herrlichkeit zu verlassen und wohin zu kommen. Wir brauchen nicht viel Zeit, um uns zu überlegen, wie diese Welt ist. Ich habe mir ein paar Stichworte hier notiert. Hass, Krieg, Zerstörung, Lieblosigkeit. Druck, Lüge. Ihr kennt all diese Begriffe, aber leider nicht nur die Begriffe. Ihr wisst, wie es sich anfühlt, wie es ist. Und genau das wollte Jesus auch erfahren. Wie fühlt es sich an, ein Mensch zu sein, der dem ausgesetzt ist? Er wollte, dass die Menschen verstehen. Verstehen, dass er sie versteht. Und er wollte ihnen die Liebe des Vaters
zeigen. Der erste Schritt war, dass er gekommen ist. Aber schon vor seiner Geburt musste er mitkriegen, dass das Leben auf dieser Erde gar nicht so einfach ist. Da gab es diese Gesetze, dass eine schwangere Frau, die nicht einmal noch verheiratet war, offensichtlich mit einem immer dicker werdenden Bauch durch die Gegend lief. Vielleicht hätte sie gesteinigt werden sollen, aber glücklicherweise war ihr Verlobter so weit, dass er sich zu ihr gestellt hat. Ja, und dann, kaum auf der Welt, war dann dieser König, dem das gar nicht recht war, zu hören, dass da in Bethlehem möglicherweise ein zukünftiger König auftritt. Ja, und so wurde der Beschluss gefasst, ja, bevor mir da jemand in die Quere kommt, machen wir eine Radikalkur. Alle Kinder, die bis zu 2 Jahren sind, einfach töten. So macht man das. So macht man das in den Regeln der korrupten Mächte dieser Welt. In diese Welt ist Jesus gekommen. Ja, und dann hat Jesus all das erfahren, was wir auch tagtäglich erfahren. Hunger und Sattsein, Kälte und Wärme, geliebt sein und abgewiesen sein, belogen zu werden, aber auch voll willkommen zu sein in aller Liebe von Freunden. All das, was wir mit Menschsein verbinden, das hat er wahrgenommen. Das hat er festgestellt, wie es sich anfühlt, ein Menschenleben zu leben. Und als er dann erwachsen war, hat er gesagt, so, und ich möchte meinen engsten Freunden genau das vermitteln, was es heißt, im Namen des Vaters aufzutreten, hinauszugehen und diesen vielen Menschen mal mitzuteilen, zu zeigen, hey, ich kümmere mich um euch. Blinde wurden sehend, Lahme gehend und den Armen wurde die gute Botschaft gebracht. Zuerst hat er mal 12 ausgeschickt und dann hat er auch 70 ausgeschickt. Und da lese ich euch aus Lukas folgende Stelle vor. Er schickt sie also hinaus. Mission bereits vor der Auferstehung. Da heißt es in Lukas 10. Nach Lukas 10, 1 bis 3 vorerst. Nach diesem aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist zwar groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Gehet hin. Und jetzt ermutigt er sie. Siehe, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Ganz ehrlich, würdet ihr das machen? Ihr seid ein Unternehmer und ihr sagt, fahr in dieses Land und bau dort eine Niederlassung auf. Aber weißt du, wie ein Lamm unter die Wölfe, so schicke ich dich hin. Wie viele würden sich hier freiwillig melden? Aber er sagt noch was anderes. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf den Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und es geht so weiter. Jesus gibt einen Auftrag und er ist sehr ehrlich. Er sagt, was die Umsetzung dieses Auftrags für die, die er aussendet, kosten könnte. Ich bin wenig vertraut mit den Regeln der tierischen Natur, aber soweit ist es mir auch klar, wenn ich ein Schaf bin, möchte ich nicht unter Wölfe geraten. Da ist meine Chance wahrscheinlich ziemlich gering. Und dennoch gehen sie. Sie wissen das. Und sie gehen. Sie haben etwas erfasst, warum letztlich der erste Missionar auf diese Welt gekommen ist. Ihr Herr selber. Sie haben gelernt, dass es mehr gibt, als zu Hause zu sein, es gemütlich zu haben. sehr komfortabel zu haben. Sie haben gelernt, aus ihrer Komfortzone, ganz moderner Ausdruck, aus der Komfortzone in die Risikozone zu gehen. Nicht zu wissen, was sie erwartet, aber doch mit dem Vertrauen, sie gehen in dem Namen dessen, der sie gerufen hat. Und deshalb kommen sie mit viel Zuversicht und wir hören kurze Zeit später, ich lese weiter, Lukas 10, die Verse 17 bis 20. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Wow. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Hier machen Menschen die Erfahrung, dieser Herr, der macht Dinge durch uns, wo uns nur die Augen aufgehen. Wo auf einmal etwas geschieht, womit sie gar nicht gerechnet haben. Dinge, die eigentlich unmöglich sind, sind mit ihrem Herrn möglich. Sie kamen mit Freuden zurück. Und schon sieht Jesus etwas in dieser Freude, wo er sagt, ha, gut, freut euch, aber seid vorsichtig. Freut euch nicht darüber, dass ihr jetzt die großen Macher seid, dass ihr erleben könnt, was sich alles tut, wenn ihr in meinem Namen auftretet. Freut euch aber, dass euer Name in den Himmeln angeschrieben ist. Das ist es. Vergesst das nicht. Ihr habt einen Auftrag. Das ist richtig. Ihr dürft staunen. Das ist richtig. Ihr kommt in Gefahren. Auch das ist richtig. Aber über all dem steht, freut euch, dass eure Namen dort angeschrieben seid, wo ihr mal hinkommen sollt. Was der Türöffner ist für das ewige Leben. Das ist es, was unser Herr uns auch mitteilen will. Habe ich hier Leute sitzen, denen ich was von Mission erzählen soll? Sollen jetzt alle aufstehen und gehen nach Afrika, Asien, Amerika, wohin auch immer? Wenn ich von Mission höre, dann sehe ich bei Österreich ein ganz großes Bedürfnis, eine große Not, wo es heißt, okay, formal sind hier so und so viele Leute Mitglieder irgendeiner Kirche. Wie viele sind wirklich gläubig? Wie viele haben ihrem Herrn vertraut, dass er das Beste für ihr Leben will? Wie viele haben tatsächlich erfahren, meine Sünden sind mir vergeben und ich brauche nicht mehr in den alten Wegen dahin gehen? Wie viele haben es erfahren? Und da steht Österreich bei den vielen Ländern ganz, ganz weit vorne. Viele afrikanische Länder, wo wir Missionare in der Vergangenheit hingeschickt haben, haben prozentual wesentlich mehr wiedergeborene Christen, Menschen, die diesem Jesus vertrauen, als wir hier in Österreich, soweit man das sagen kann. Auch hier ist Missionsland. Ich habe mir angeschaut, was denn nicht alles ein Missionar braucht. Aber diese vielen Dinge, die ich hier notiert habe, werde ich jetzt alle streichen und werde nur einzelne Persönlichkeiten herausholen, von denen ich Dinge gelernt habe. Ich fange mit den Negativdingen an. Ich hatte Kontakt in meinen 35 Jahren als Christ mit vielen Missionaren und was mir bei manchen aufgefallen war, dass sie kamen und zuerst mal mein eigenes Land kritisiert haben. Ja, in Österreich ist es so, aber bei uns zu Hause, da machen wir das so. Hat mich nicht wirklich sehr angesprochen. Besserwischerisch zu sein, aggressiv ihren Standpunkt verteidigend. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich den Eindruck hatte, ich bin ihr Statistikobjekt. Was sie dann in ihrem nächsten Rundbrief mitteilen können, hier habe ich wieder jemand gefangen, hier wurde jemand getauft. ist es nicht. Dort, wo sie nicht Jesus in den Mittelpunkt stellten, sondern alles andere ihnen wichtiger war. Das habe ich bei etlichen Missionaren nicht als positiv erlebt. Bei vielen, glücklicherweise bei vielen, habe ich jedoch erlebt, dass sie vieles, was ich letztlich dann in der Bibel von Jesus auch gesehen habe, tatsächlich auch gelebt und umgesetzt haben. Nachfragen, wie es mir geht. Völlig unabhängig davon, ob ich jetzt lieb und nett bin. Versuchen, mich zu verstehen. Mir zuhören. Was ich immer besonders berührend fand, dass ich in diesen Menschen jemand gefunden habe, der gesagt hat, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie dein Problem zu lösen ist. Aber ich kenne jemand, der das weiß. Und ich weiß, was ich zu tun habe. Lass mich für dich beten. Und dann zu merken, hier tut sich etwas in mir. In mir verändert sich etwas. Und dieser Missionar hat mir dabei geholfen. Mich nicht einfach zu kritisieren für das, was ich tue, sondern mich ertragen, mitfühlend mit mir sein, mir Zeit lassen, das Gesagte, das Gesehene zu verarbeiten. Mich einfach annehmen, wie ich bin. Mit all meinen Schrullen, die ich auch kenne, mit all meinen Schwierigkeiten, mit all meinen Problemen, einfach mich zu lieben. Ich bin dankbar für diese Menschen. Und ich bin dankbar für eine, die heute hier ist. Und jetzt darf ich es nochmal sagen. Das ist die Renate Schleisel. Dort hat mein Christsein nämlich angefangen. Vor vielen Jahren. Und vieles durfte ich hier einfach kosten, schmecken, sehen, testen, beobachten, prüfen. Meinen die das ernst? Oder sind sie nur welche, die reden und das Leben passt nicht zusammen? Ich bin dankbar für Missionare. Und ich bin dankbar für jeden, der hier sitzt und ein missionarisches Herz hat. Von dem ich vieles von dem, was ich hier aufgezählt habe, erkennen darf. Wo ich getröstet nach Hause gehe, wo ich ermutigt bin, hey, mich zu dem zu stellen, was ich bin. Ich trage den Namen unseres Herrn Jesus. Also darf ich mich Christ nennen. Also darf ich als Christ leben. Und hier sitzen meine Geschwister. Viele von euch haben genau diese Sehnsucht, dort wo sie hingehen, in die Arbeit, in die Familien, bei Freunden, genau das mitzuteilen. Wir haben die Antwort für ein Leben in der Fülle. Wir haben nicht alle Antworten, aber wir wissen, an wen wir uns wenden dürfen. Und genau das wollen wir dir zeigen. Wir sind uns bewusst, nicht perfekt zu sein, aber wir zeigen dir den, der perfekt ist. Ich nenne noch ein paar Eigenschaften von Menschen, die ich aus Büchern kenne, wo bestimmte Eigenschaften ich so faszinierend finde und um die ich persönlich auch bete, für mich und für meine Geschwister hier. Eine der großen Missionarinnen, wie ich meine, sehe ich in Betsy Ten Boom, eine Frau, die im KZ umgebracht wurde. Und da gibt es eine Stelle in diesem Buch, wo sie schildert, wie sie träumt, dass diese ganzen Häuser der KZs eines Tages voll Blumen sein werden und wo Menschen hinkommen werden und getröstet werden, ein Zuhause finden werden. Das war eine prophetische Sicht von dem, was jetzt Zerstörung bedeutet, wird einst Leben erwachsen. Das möchte ich sehen. Ein Vorher, Nachher. Ich liebe diese Bilder in den Zeitschriften. Vorher ist die Frau so und so mehr oder weniger schön und nachher ist sie strahlend. Vorher ist sie so und nachher ist sie so. Vorher, nachher. Ich denke, dass Gott einem Missionar genau diese Bilder geben will. Schau dir diesen Schwierigen an. Schau dir diese unmögliche Person an. Lass dich aber nicht drauf ein, auf das Schwierige und Unmögliche. Frag Gott,
Sag mal, wenn sie dich kennenlernen würde, zeig mir, wie wäre sie denn? Wie wäre er denn? Beschenke mich mit diesem Vorher, Nachher. Das ist ein Teil des Glaubens, warum auch heute Leute ihr Land verlassen und woanders hingehen. Das ist auch ein Teil für uns heute, warum wir hinausgehen und die Menschen mit anderen Augen betrachten dürfen. Das ist Corrie ten Boom. Ich denke, es sind Menschen, die ihr Herz im Himmel haben, hören, was Gott ihnen sagt, aber mit beiden Beinen auf der Erde stehen und das umsetzen, was sie erkennen. Eine weitere Eigenschaft von einer Missionarin, die ich persönlich kennenlernen durfte in Hongkong, Jackie Pullinger, hat mich tief bewegt. Eine Frau, die aus England nach Hongkong ging, um dort mit Junkies, mit Drogenabhängigen, mit Gewalttätern, mit den Ausgeschlossenen der Gesellschaft in einer zwielichtigen Gegend zu arbeiten. Und es bekehren sich Menschen. Und eine riesige Gemeinde bildet sich. Menschen haben erkannt, da bin ich zu Hause, da bin ich angenommen. Da erfahre ich, was Leben heißt. Da erfahre ich Trost. Und viele haben auf diese Jackie Pullinger geschaut, ich auch, ich war sehr neugierig, sie kennenzulernen. Und dann wurde gefragt, wer braucht Hilfe? Wer soll vorkommen und soll für sich beten lassen? Und sie ist nach vorgekommen und so ein völlig kaputter Typ, würde ich sagen, der sich erst vor kurzer Zeit bekehrt hat, keine Zähne, er hat schrecklich ausgeschaut, kam zu ihr und legte ihr die Hand auf und ja, er hat für sie gebetet. Und ich habe mir gedacht, sie, die große Missionarin, sie, die so viel umgesetzt hat, hat bis zuletzt Demut gezeigt. Demut, ich weiß, ich bin abhängig von Gott alleine und es ist mir egal, ob jemand, der 40 Jahre gläubig ist oder erst eine Stunde, er betet für mich, weil hier der Kontakt zu meinem Herrn hergestellt wird und mich wieder, ich würde sagen, einkalibriert, ja, wieder da zu dem ausrichtet, zu dem ich ausgerichtet werden soll. Ich habe völlig den Überblick über die Zeit verloren, aber ich denke, ich höre auf, es kommt ja noch etwas nach. Aber mit diesen Gedanken der Mission, wo wir alle eingebunden sind. Niemand ist hier ausgeschlossen. Mit der Freude und der Dankbarkeit, dass unser Herr als erster Missionar alles hinter sich gelassen hat, auf das wir leben dürfen. Mit diesen Gedanken möchte ich vorerst mal diese Predigt schließen.